Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Die Türkei steht unter seinen NATO-Bündnispartnern in der Kritik wegen ihrer Offensive in Nordsyrien. Wie wichtig die Türkei dennoch als NATO-Mitglied ist, dazu gleich mehr. Außerdem, in Spanien werden die sterblichen Überreste von Ex-Diktator Franco umgebettet. Und der Brexit führt bei einigen Menschen zu Unwägbarkeiten im Alltag, so auch bei einem deutsch-schottischen Künstlerpaar. In Brüssel treffen sich die Verteidigungsminister der NATO-Mitglieder und sprechen über die Situation in Nordsyrien. Unter anderem will die deutsche Amtsinhaberin Annegret Kramp-Karrenbauer heute für eine UN-Mission in der Region werben. Vor 2 Wochen ist das NATO-Mitglied Türkei in den Norden Syriens einmarschiert, um die von ihr als Terrororganisation angesehene Kurdenmiliz YPG zu verdrängen. Diese Militäroffensive ist auch während der anhaltenden Waffenruhe in Nordsyrien innerhalb der NATO umstritten. Das wirft auch die Fragen auf, wie die Türkei überhaupt zum NATO-Mitglied wurde und wie relevant sie für das Verteidigungsbündnis ist. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Gunnar Köhne in Berlin, der für uns regelmäßig aus und zur Türkei recherchiert. Herr Köhne, die Türkei steht in der Kritik seiner Bündnispartner. Wie geht das Land damit um?
Ja, man reagiert empört, auch in der Bevölkerung. Wenn man Umfragen glauben soll, dann ist das Verhältnis zwischen der NATO und der Türkei ohnehin ziemlich zerrüttet. Die NATO hat in der türkischen Bevölkerung nur eine Zustimmung von 23%. 3/4 aller Türken halten die USA für den Hauptfeind des Landes. Das sind Umfragewerte aus dem Jahr 2017 und man kann annehmen, dass die Zahlen heute noch viel schlechter werden. Was die Regierung betrifft, vor allen Dingen den Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, der kokettiert immer mal wieder, wenn es heftige Kritik gibt aus dem Westen, mit einem Austritt aus dem Bündnis. Er fühlt sich sehr oft ungerecht behandelt. Er beklagt, dass sich einzelne NATO-Partner in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen, dass er nicht genug Unterstützung bekommen hat vor 3 Jahren bei der Abwehr des Staatsstreiches, des Putschversuchs. Und aktuell natürlich beklagt er, dass es von Seiten der NATO nicht genug Unterstützung in dem Kampf gegen den Terror, namentlich gegen die kurdischen militanten Gruppen, gibt.
Bei all dieser Unzufriedenheit blicken wir mal zurück. Wie ist die Türkei überhaupt zu einem NATO-Mitglied geworden?
Relativ früh, schon 1952, ist die Türkei beigetreten. Damals lief der Kalte Krieg ja schon ziemlich heiß. Die USA wollten unbedingt, dass die Türkei dabei ist. Und auch in Ankara hat man relativ schnell erkannt, dass es in diesem Konflikt für die Türkei keine Alternative wäre, neutral zu bleiben. Man hatte 600 Kilometer direkte Landgrenze zur Sowjetunion und im Schwarzen Meer stand die hochgerüstete Schwarzmeerflotte der UdSSR. Also der Beitritt war wenig politisch umstritten in Ankara. Hinzu kam, dass die türkische Armee damals in einem jämmerlichen Zustand war und vor allem die Generäle haben erkannt, dass sie diese Armee nur aufrüsten und modernisieren konnten mit Hilfe der NATO, vor allem mit Hilfe der USA. Das ist dann ja auch gelungen und schließlich gab es noch eine innenpolitische Komponente in der Türkei. Es gab auch damals eine antikommunistische Hysterie in der Türkei und das traf vor allem linke Studenten und Intellektuelle und man wollte mit dem NATO-Beitritt auch den vermeintlichen innenpolitischen Einfluss der Sowjetunion zurückdrängen.
Also die Türkei hat von ihrem Beitritt in die NATO profitiert. Welche Relevanz hat das Land in dem Verteidigungsbündnis?
Ja, nun, die Relevanz ergibt sich aus einem Blick auf die Landkarte. Im Norden das Schwarze Meer, gegenüber der Türkei die Krisenregion Ukraine und Krim. Im Osten die Grenze zum immer noch relativ unruhigen Kaukasus, zum Iran und zu den kriegerischen arabischen Anrainern Irak und Syrien und dann schließlich Ägäis und Mittelmeer. Und da hat das Bündnis ja auch Interessen zu verteidigen. Die Bedeutung der Türkei für die NATO ergibt sich auch aus den zahlreichen NATO-Einrichtungen, die sich inzwischen in der Türkei befinden. Da wäre zum Beispiel die Luftwaffenbasis Incirlik im Südosten des Landes, wo die USA sogar Atomwaffen bunkern. In Izmir ist das Hauptquartier der NATO-Landstreitkräfte. In Istanbul gibt es eine Kommandozentrale und viele andere Einrichtungen mehr.
Also NATO und die Türkei selbst ziehen einen Nutzen bisher aus der türkischen Mitgliedschaft. Das klingt eigentlich danach, dass die Beziehung zwischen beiden NATO, zwischen NATO und Türkei bisher immer eine gute war.
Nein, die waren immer wieder von Krisen begleitet, diese Beziehungen. Man erinnere an die Teilbesetzung Zyperns 1974. Dann gibt es die permanenten Reibungen mit dem Nachbarn und NATO-Partner Griechenland. Es gab die Militärputsche 1960 und 1980, dann gab es den zuletzt gescheiterten Putschversuch vor 3 Jahren und die anschließenden Säuberungen auch. Dabei sind ja 30.000 Offiziere und Soldaten aus dem Dienst entfernt worden, darunter auch viele, die in NATO-Einrichtungen gearbeitet hatten. Und zuletzt eben zum Beispiel diese Syrien-Offensive vor wenigen Wochen. Das hat alles jedes Mal zwar zu einer starken Kritik einzelner NATO-Partner geführt, aber insgesamt aus dem NATO-Hauptquartier gab es immer nur höchstens Ermahnungen. Und das zeigt eben, dass die Türkei geopolitisch und strategisch für das Bündnis unverzichtbar ist.
Sagt mein Kollege Gunnar Kühne. Vielen Dank nach Berlin. In Spanien wird in gut einer Stunde damit begonnen, die sterblichen Überreste von Ex-Diktator Franco umzubetten. Die sozialistische Regierung hat die Exhumierung veranlasst. Francos Sarg wird per Hubschrauber transportiert. Alles soll abgeschirmt und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, um jegliches Medienspektakel zu vermeiden. So das Ziel der Regierung. Die Umbettung ist seit langem in Spanien umstritten und sorgte für Rechtsstreit und öffentliche Debatten. Auch steht die Frage im Raum, ob die Regierung mit der Umbettung der sterblichen Überreste Vergangenheit bewältigt oder alte Wunden aufreißt. Aus Madrid, Reinhard Spiegelhauer.
Auf der Autobahn dauert es von Madrid aus eine gute Viertelstunde, dann taucht auf der linken Seite ein riesiges Betonkreuz auf, praktisch unübersehbar. Obwohl das Valle de los Caídos, Luftlinie 5 Kilometer entfernt ist. Das Kreuz sei das Entscheidende und Monumentale der Anlage, hieß es 1959 zur Fertigstellung.
La Cruz. 150
Meter hoch, die Spitze 300 Meter über der Esplanade. Das wörtlich Tal der Gefallenen liegt in Wirklichkeit im Berg. Mit Dynamit, Spitzhacke und Schaufel mussten politische Gefangene als Zwangsarbeiter eine riesige Basilika und Grabkapellen in die Sierra de Guadarrama treiben. Um die 35.000 Bürgerkriegstote sind dort bestattet und der Mann, der sich ab 1936 mit dem Bürgerkrieg an die Macht geputscht hat. Aber es war ja nicht alles schlecht, was Franco gemacht hat, sagt Carmen, die gekommen ist, um die Grabplatte des Diktators zu sehen. Die Sozialversicherung, Stauseen für die Wasserversorgung, das Wahlrecht für Frauen, alles das hat Franco gebracht. Carmen sagt, ohne ihn wären wir den Kommunisten ausgeliefert gewesen. Das findet Prudencia unmöglich. Franco hat den Bürgerkrieg provoziert, indem er sich gegen die Republik, gegen die Demokratie erhoben hat. Als Diktator sollte er woanders begraben sein, mit seiner Familie, aber nicht hier, findet Prudencia. Das Valle de los Caídos sollte eine Gedenkstätte für die Toten des Krieges und die Opfer der Diktatur sein. Carmen und Prudencia stehen geradezu beispielhaft für den Riss, der noch immer durch die spanische Gesellschaft geht. Nach Francos Tod 1975 führte König Juan Carlos das Land zurück in die Demokratie. Der Preis? Ein Amnestiegesetz für Verbrechen in Bürgerkrieg und Diktatur. Diesen Mantel des Schweigens würden manche gerne ausgebreitet lassen. Und als der sozialistische Regierungschef Zapatero schon vor gut 10 Jahren zumindest die Rehabilitierung politisch Verfolgter des Franco-Regimes durchsetzte, meinte der spätere konservative Ministerpräsident Rajoy, das sei völlig unverantwortlich und reiße nur alte Wunden auf.
Me parece de una irresponsabilidad tan grande, no sirve para nada, no ayuda nada, lo único que genera es enfrentamientos.
So ähnlich verlief die Debatte auch um die Exhumierung des Diktators. Seit gut einem Jahr regieren wieder die Sozialisten. Für Ministerpräsident Sanchez ist die Sache klar. Ein gigantisches Mausoleum für einen faschistischen Ex-Diktator. In Deutschland oder Italien wäre das undenkbar.
Algo que es, digamos, inimaginable en Alemania o en Italia, en países que sufrieron también dictaduras fascistas, creo que tampoco puede ser imaginable en nuestro país.
Und das sollte es auch in Spanien sein, findet der Regierungschef. Die Konservativen haben sich bei der Abstimmung im Parlament immerhin enthalten. Doch die Familie des Ex-Diktators ging vor Gericht. Inzwischen hat der oberste Gerichtshof die Exhumierung erlaubt. Heute soll der Sargdeckel endgültig an neuer, unauffälliger Stelle draufgemacht werden, auf einem kleinen Friedhof etwas außerhalb der Hauptstadt. Ewige Ruhe wird der Streit um die historische Erinnerung trotzdem nicht finden. Nach aktuellen Umfragen sagt etwa die Hälfte der Spanier, die Exhumierung Francos sei richtig. Immerhin ein Drittel ist aber dagegen. Nicht unbedingt nur Frankisten, sondern auch Menschen, die der Regierung unterstellen, sie hätte die Exhumierung aus Wahlkampfgründen gerade jetzt angesetzt, gut 2 Wochen vor der erneuten Parlamentswahl.
Aus Madrid hat unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer berichtet. Noch ist nicht bekannt, ob die EU für den Brexit eine weitere Fristverlängerung gewährt. Ein Aufschub von 3 Monaten bis Ende Januar 2020 ist jedoch ein mögliches Szenario, wie es mit all den Unwägbarkeiten in Sachen Brexit weitergehen könnte. Genau diese Unwägbarkeiten haben einen Einfluss auf das Leben der Menschen in Großbritannien, etwa in Schottland. Dort sorgt sich ein deutsch-schottisches Künstlerpaar zunehmend darum, wie es gemeinsam nach einem Brexit ihren Alltag bestreiten kann. Burkhard Birger hat das Paar besucht.
Ich habe so ein ganz großes Schild gemacht, wie so ein Sandwichboard, was man sich überhängen kann. Und da steht drauf, Britons! Buy British Bananas. Was sich natürlich an Kurt Tucholsky, Deutsche, kauft deutsche Zitronen, orientiert.
Briten, kauft britische Bananen. Signalwirkung gegen den Brexit, erhofft sich damit die Künstlerin Bibu. Sie hing sich das Schild um, fuhr ganz in den Nordostzipfel Schottlands und ließ sich in der Nähe eines Leuchtturms fotografieren.
Also es drückt mir wirklich auf die Seele, es liegt mir im Magen, das ganze, dieses Brexit-Ungeheuer, was da immer der ganze Zeit da über uns schwebt.
Seit mehr als 10 Jahren lebt die hochgewachsene Bibu Keeley mit ihrem Partner Brian in Aberdeen in einem kleinen, gemütlichen Apartment im Erdgeschoss eines Reihenhauses. Beide widmen sich seit einigen Jahren nur noch der Kunst. Sie ist Deutsche, er Schotte, eigentlich. Denn ganz so einfach ist das mit den Nationalitäten nicht. Vor allem für die Zeit nach einem Brexit könnte ein zweiter Pass für die Reisefreiheit von Vorteil sein. Brian Keeley.
Ich bin in Glasgow geboren. Und habe zwischen 2001 und 2009 in Dortmund gelebt, zusammen mit Bibo. Und ich habe eigentlich einen irischen Reisepass, weil mein Vater in Dublin geboren ist und mein britischer Reisepass abgelaufen ist. Also jetzt habe ich nur einen europäischen Reisepass.
Ich bin Deutsche und ich bin inzwischen auch Britin, weil ich wegen des Brexits die schottische bzw. britische Nationalität angenommen habe. Aber wie ich es gerade schon aus Versehen gesagt habe, die schottische, also ich sehe mich eher als Schottin als Britin.
Vor allem sehen sich Bibo und Brian Keeley als Europäer. Einen Fernseher sucht man bei den Keeleys vergebens. Dennoch sind sie dank Radio und Internet auf dem Laufenden und haben für das Gerangel um den Brexit nur Kopfschütteln übrig.
Ich habe das Gefühl, dass alles wird schwieriger und komplizierter. und teurer und unsicherer. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Leute das wollen.
Was sie am meisten beunruhigt, ist die Unsicherheit. Es gibt kaum verlässliche Informationen darüber, wie ganz praktische Dinge im Falle eines Brexits geregelt werden.
Ich muss jeden Tag, zweimal pro Tag, ganz wichtige Medikamente annehmen, weil vor 6 Jahren hatte ich eine Herztransplantation. Und das ist ganz wichtig, diese Medikamente, die sind alle importiert von Europa. Wenn wir keinen Deal haben oder Schwierigkeiten an die Grenzen sind, dann könnte es sein, theoretisch, dass diese Medikamente und andere Medikamente, das sind viele Leute, die Angst haben, das könnte ein Problem sein.
Auch wenn Brian in Deutschland Familie oder Freunde besuchen möchte, würde er dann noch, wie derzeit, medizinisch versorgt werden? Er besitzt zwar einen irischen Pass, fällt aber unter die britische Gesundheitsversorgung. Viele praktische Fragen stellen sich all diejenigen, die zwischen Festlandeuropa und dem britischen Inselreich wandeln. Brian Keely.
Ich habe einen deutschen Führerschein, weil als ich nach Deutschland gegangen bin, musste ich meinen alten britischen Führerschein austauschen. Seit 15 Jahren habe ich meinen Führerschein mit einer großen D- und EU-Flagge drauf. Ist dieses Führerschein immer noch gültig? Das weiß ich nicht.
Tagtäglich beschäftigen solche praktische Fragen rund um den Brexit Brian Keely. Anders als seine Frau Bibo möchte er den Brexit aber nicht künstlerisch aufarbeiten.
Mit Politik und Kunst, es gibt immer wenig echte Kunst. Es ist entweder pro oder gegen und dann ist es Propaganda. Das ist keine Kunst mehr und Kunstqualität wird immer schlechter. Für mich, es kommt nicht in Frage, so Kunst über Brexit zu machen.
Seine künstlerische Energie wird Brian Keely in den nächsten 3 Jahren seinem Traum widmen. Nach seiner Herztransplantation wird er eine Doktorarbeit zum Thema Kunst und Transplantation an der Universität in Aberdeen schreiben. Dafür kann er auch eigene Werke einbringen.
Vor 3 Jahren habe ich ein Kunstwerk gemacht, das ist 2x2,5 Meter. Das ist ein Collage mit einem MRT-Bild von meinem Kopf bis Fuß in der Position von der Vitruvian Man. Das heißt Vitruvian Man auf Englisch. Das ist der bekannte Stück von Leonardo da Vinci. Im Hintergrund habe ich alle die Pakete von meinen Medikamenten vor einem Jahr zugeklebt.
Sagt der Künstler Brian Keely in einer Reportage von Burkhard Birke. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Tag für Tag mit meinem Kollegen Levent Aktoprak. Eines seiner Themen: In Tel Aviv hat der erste koschere Sexshop eröffnet. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören.